Ja, hallo, liebe HörerInnen unseres bildenden Haltungspodcasts Kantholz. Eine Frage der Perspektive zum heutigen Thema Big Pharma, medizinischer Fortschritt und seine Kehrseiten. Heute auch wieder versammelt remote die drei Protagonisten Rushgift, Taurin und Medizin aus drei unterschiedlichen Regionen, die unterschiedlich nicht sein könnten. Ja, Mexiko hier auf der einen Seite, Laurin schon mehrere Monate deswegen auch mit anderen Themen schwer beschäftigt. Ja, mittelamerikanischen Kontinent hier auf einer ganz anderen Entdeckungsreise, die natürlich mit seinem Studium auch zusammenhängt, aber heute auch bestens informiert in seinem Fachgebiet, in seinen Themenrecherche und genauso wie auch natürlich unser Evergreen Medizin, der vor allem die Kehrseiten beleuchten wird. Ich bleibe heute sehr rational. Ich werde mich um die Kennzahlen erstmal kümmern, einen Blick auf die Aktualität des Themas werfen und heute einen großen Ehrengast zugeschaltet, nämlich Ulki, die langjährige, inzwischen aber in einem anderen Sektor tätige Pharmareferentin. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wir sind sehr gespannt, was du heute auch beitragen wirst, deinen Erfahrungen und ja, deinen fachlichen Know-how natürlich bezüglich dieses ja, Themenkomplex. Und der Hauptgrund, warum wir dieses Thema heute überhaupt machen, ja, also natürlich die jüngsten Entwicklungen, die natürlich auch gerade diesen pharmazeutischen Bereich in Bezug auf die Impfhersteller noch mal extrem ins Richt in ein Rampenlicht gerückt haben. Auch in Bezug auf die, wie man sagt, die drei dominierenden Industrien heutzutage, also hinzu zu Big Pharma kommt noch Big Tech, Big Media, leider inzwischen auch wieder Big Warfare. Einfach wichtig, diese Industrien und ihre ja, Ziele, Machenschaften, ihre Strukturen auch mal aufzudecken. Ich fange einfach mal an, hier in Deutschland. Wir haben aktuell 143.000 Beschäftigte in der Pharmaindustrie, die sich einfach also mit der Produktion von pharmazeutischen Hilfsmitteln in den Unternehmen beschäftigen. Kerngebiete, also vor allem moderne Kerngebiete, haben wir auch die Zelltherapie, die Genforschung, unter anderem jetzt auch immer mehr natürlich auch die Impfforschung mit der neuartigen mRNA-Technologie, die auch Krebs heilen soll, in Zukunft oder zumindest Krebsheilverfahren, also die in der Hinsicht vielversprechend sind oder es zu sein scheinen. Unter anderem haben wir natürlich viele ja, andere Krankheiten, sag ich mal auch Volkskrankheiten, wie beispielsweise chronische Schmerzen oder orthopädische Schmerzen, die dann natürlich mit Schmerzmitteln behandelt werden, aber auch ja, andere Krankheiten, die auch schon durch die moderne Medizin fast durchweg geheilt wurden, wie beispielsweise Hepatitis C. Da heißt es, dass ja, im Grunde genommen Menschen, die diese Krankheit haben, in bis zu 12 Wochen zwischen zumindest 95% davon mit der modernen Medizin geheilt werden können. Die Sterblichkeitsrate als Folge kardiovaskulärer Erkrankungen ist auch laut Statistik in den Jahren 2000 bis 2012 in den 5 größten EU-Staaten um 37% zurückgegangen. Wir haben auch in Bezug auf Diabetes eine ähnliche Entwicklung, sowie auch eine kleinere Entwicklung im Bereich von Krebs und natürlich auch beim Bereich HIV seit 91, 94-prozentiger Rückgang der Todesrate hier in Bezug auf, das sind das Daten aus Frankreich. Ja, weltweit kann man das Ganze wahrscheinlich noch nicht genau so bekämpfen, weil es dann teilweise einfach an dem Geld fehlt. Die Ausgabenstruktur in der gesetzlichen Krankenversicherung ist auch mal ganz interessant, sich anzuschauen hier in der deutschen Wirtschaft haben wir insgesamt ja circa 11,11% Bezug der Ausgaben der Krankenkassen auf pharmazeutische Hersteller. Also unter anderem kommen natürlich noch ärztliche Behandlungen dazu, ist ein Bärenanteil auch in Bezug auf die Krankenhausbehandlung und Verwaltungskosten, sonstige Ausgaben kommen hier noch hinzu. Also auch ein beträchtlicher Teil, der natürlich auch in die Entwicklung und in die Ausgaben von den Hilfsmitteln natürlich dann auch fließt. Wir schauen uns jetzt auch nochmal einfach an, wie es global insgesamt so aussieht, wer da überhaupt so die führenden Unternehmen sind. Viele sind inzwischen vielen wahrscheinlich bekannt über die Pandemie, wie Pfizer, Johnson & Johnson, aber natürlich auch andere Unternehmen, die jetzt in anderen Bereichen eher tätig sind, wie Roche oder Merck beispielsweise, Bayer oder Hexal, kennt man natürlich auch, kennt fast jeder aus dem Medizinschrank, wenn es um so Themen wie Kopfschmerzen oder Husten geht. Und ja, alles in allem ist der Umsatz nun auch schon, sagen wir, von 2018 auf 2020 hat er sich auch schon um 10% bei den Top-10-Unternehmen nochmal deutlich verstärkt. Also gerade die Top-10-Unternehmen wachsen hier stetig, erwirtschaften 500 Milliarden, über 500 Milliarden jährlich. Und die Umsatzentwicklung der Top 21 Pharmaunternehmen zeigt an, dass hier Roche ganz an oberster Stelle steht, Johnson & Johnson, Merck, Pfizer, Novartis, Sanofi, AstraZeneca. Das sind, denke ich, mal Namen, mit denen der ein oder andere sicherlich auch schon was anfangen kann und auch schon zuordnen machen kann. Ja, wir wollen das ganz einfach mal nochmal so rational eingrenzen. Und was Sie jetzt nochmal als letzte Statistik nochmal die Therapiegebiete anbelangt, sind die größten Ausgaben 2020 gewesen in der Onkologie und Immunologie, bei kardiovaskulären und Stoffwechsel, also metabolischen Erkrankungen an Stelle 2. Stelle 3 kommt dann Infektionen und an Stelle 4 psychiatrische, neurologische Erkrankungen, wo in dem Bereich natürlich dann auch die Ausgaben der Therapiegebiete angesiedelt sind. Interessant auch, jetzt in Bezug auf die Pandemie, was einfach ein aktuelles Thema ist, der Umsatz von BioNTech hat sich von 2020 auf 2021 ungefähr ver-100-facht. Und bei Pfizer, die ja dann natürlich auch der Hauptkonzern sind, der zusammenarbeitet mit dem Partner BioNTech, hat die Hälfte seiner Umsätze über diesen neuen Impfstoff Comirnaty erwirtschaftet. Also ganz beträchtlicher Teil, muss man dazu nochmal ganz klar sagen. Und wir wollen uns jetzt natürlich auch noch mal so ein bisschen mit der Geschichte der Pharmaindustrie, wie es überhaupt zu so einem, wenn wir jetzt auch mal auf Deutschland oder auf die USA anbelangt, ist so mitunter die zwei größten Märkte, die man jetzt aus Europa, also der deutsche Markt ist der wirtschaftsstärkste in Bezug auf die europäischen Länder, in Bezug auf die pharmazeutischen Teil. Und der drittstärkste Sektor hinter Kraftfahrzeug und Maschinenbau. Ja. Also wir haben hier natürlich einen ganz großen Sektor, einen wirtschaftsstarken Sektor. Frage an Laurin, Mette, ihr habt euch mit der Geschichte beschäftigt, war der schon immer so stark? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das würde ich gerne sagen, ja. Laurin. Dann kannst du dann nochmal den anderen Teil sagen. Also es ist tatsächlich so gewesen, dass eben in den 1800 ist die Pharmaindustrie erblüht und vor allem in Deutschland mit sehr aufregend, also hat sich sehr weiterentwickelt, war der stärkste Markt damals und auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg maßgeblich mit dabei. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg hat die USA dann auch Deutschland abgelöst. Und also es war sicherlich immer wieder, hat sich verändert, aber vor dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland mit die Spitze in Sachen Medizinherstellung im großen Stil. Und die Umsätze sind dann quasi von Anbeginn immer stetig gestiegen, mehr oder weniger. Also die waren natürlich am Boden. Im Zweiten Weltkrieg auch die Pharmaindustrie ist aber dann stetig wieder angestiegen und in den 50er Jahren war das, glaube ich, in den 1950er Jahren war sie dann schon wieder, ich glaube, die zweitgrößte Macht in Sachen Pharmaindustrie weltweit. Ja, und dann hat sie, also wie es jetzt ist, weil, hast du ja gesagt. Das hat sich natürlich dann immer mal wieder abgewechselt, klar. Genau, das wollte ich dazu sagen. Lauren, wolltest du den anderen Teil sagen?
Den anderen Teil, ja, servus zusammen aus Mexiko. Wahrscheinlich ein bisschen verzögert, aber ich hoffe, man hört mich trotzdem ganz gut. Vielleicht auch ab und zu mal Hintergrundgeräusche von meinen 5 Katzen hier. Jedenfalls, warum hat sich das, du hast es ja angesprochen, warum hat sich das nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs, haben sie ja nicht, hat Deutschland nicht nur für das eigene Land, für den Nationalsozialisten produziert, sondern auch international. Und danach wurde deswegen, ist die Pharmaindustrie deswegen wieder so stark erblüht, weil es keine Preiskontrollen gab oder gibt in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und das konnte man sehr gut ausnutzen. Das heißt, die Kassen mussten im Grunde jeden Preis bezahlen. Und das hat die Branche wieder richtig zum Boom gebracht. Deswegen ist ein so ein Grund. Natürlich dann auch Produktionsstätten wie für Penicillin wurden dann entwickelt. Das war ein ganz großer Punkt. Und was du natürlich jetzt noch nicht genannt hast, waren die ganzen Skandale. Ich glaube, Heroin hast du noch nicht genannt. Das war eigentlich so eines der ersten Produkte. Eben natürlich ganz bekannt Aspirin. Aspirin, Acetylsalicylsäure, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, kann die Ulki wieder noch korrigieren.
Ja, Acetylsalicylsäure, stimmt.
Genau, das ist im Grunde jetzt kein geschütztes Produkt, nur was Bayer damals gemacht hat, ist den Namen geschützt, Aspirin. Und das haben sie im Grunde sehr stark beworben. Deswegen ist das dann sehr, sehr erfolgreich geworden. Also das zeigt auch wieder sehr viel, wie sich das gewechselt und gewandelt hat, auch heutzutage, dass die Pharmaindustrie mehr investiert in Marketing als in Forschung, aber trotzdem mit der Argumentation kommt, sie müssen so viel leiden und die Preise müssen deswegen so hoch sein, Medikamente, weil sie so viel Geld in Forschung stecken. Also da ist so ein Twist dazwischen. Das kann man zumindest mal in Frage stellen. Mhm. Ich wollte jetzt noch nicht so viel erzählen. Es gibt bekannte Sachen, gab es den Contagan-Skandal, Blut-Aids-Skandal und auch Maßnahmen der Regierung, wie die Positivliste, die damals unter dem Gesundheitsminister von, also hier Horst Seehofer, ist ja auch bekannt hier, nicht erfolgreich durchgesetzt werden konnten. Aufgrund des starken Lobbydrucks der Pharmaindustrie. Und da hat die Politik immer sehr groß, sehr schnell klein beigegeben. Und es wurde damals auch, das vielleicht wisst ihr das noch, das ist ganz interessant, beim Contagan-Skandal, dass man ja danach sich, also es wurde im Grunde niemand verurteilt, sondern man hat sich dann auf einen Vergleich geeinigt. Und es wurde deswegen, ist dann so milde ausgegangen für die Pharmakonzerne, weil man im Grunde der Politik vorgeworfen hat, sie hat einfach nicht die richtigen Rahmenbedingungen gestellt. Also man hatte einfach, die Pharmaindustrie hatte die Freiheiten, da ohne große Vorsorgeuntersuchungen Medikamente auf den Markt zu bringen. Ja? Also wurde ja dann so angepriesen als ohne Nebenwirkungen, was sich natürlich als komplett verkehrt herausgestellt hat. Insofern wird auch die Politik in den Mittelpunkt gestellt, als zu schwach. Das ist so ein bisschen eine Zwickmühle, ne? Also die machen Druck auf die Politik, dass sie nichts ändert und die Politik ändert nichts und dann wird sie dann als Sündenbock dargestellt. Genau. Ich würde jetzt da nicht zu viel drauf weiter einsteigen. Wir kommen da vielleicht nochmal darauf zurück. Mich würde jetzt interessieren, dass wir vielleicht dann doch jetzt mal die Ulki zum Einsatz bringen, weil die ja sowieso das wahrscheinlich rauf und runter rattern musste in ihrer Fortbildung, die ich eh nicht kenne. Also ich weiß wenig bis gar nichts über Pharma-Referenten und Referentinnen, was deren Mette, danke, dass du ein Mikro an hast, was die so leisten müssen, was sie für eine Ausbildung haben, was ist die Schwierigkeit damals gewesen, wie hat sich das gewandelt, weil du bist ja da schon länger dabei gewesen. Vielleicht willst du einfach einsteigen, Moritz, ist das für dich okay?
Ja. Also um einfach mal so die Definition des Pharmareferenten muss man ja vielleicht nochmal definieren, was das eigentlich genau ist. Ein Pharmareferent ist eigentlich ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der Ärzte und Apotheken, des Unternehmens, in dem er arbeitet, beraten soll. Also ich würde aber eher sagen, Der Pharmareferent ist eigentlich ein Vertriebsmensch, so würde ich das definieren. Natürlich gibt es Leute, oder natürlich ist der Pharmareferent sicherlich auch, jetzt spreche ich aber von damals, ich glaube, das hat sich heute auch ein bisschen geändert, weil heute, glaube ich, geht sehr viel auch über die Medien, medial. Damals hat der Pharmareferent einfach den Arzt beraten, mehr oder weniger gut oder schlecht oder gut, je nachdem. Aber eigentlich war die Intention, Umsatz zu machen, ganz klar. Das ist schon so. Ich glaube trotzdem, dass manche Ärzte auf manche Medikamente vielleicht nicht gekommen wären, wäre der Pharmareferent nicht da gewesen. Letztendlich aber muss man auch sagen, es gibt viele Bereiche. Also ich habe am Anfang war ich so her und dachte, ich mache natürlich nur pflanzlich und ich wollte nur in einer pflanzlichen Firma arbeiten. Wir wurden aber verkauft. Ich war dann bei Merck und man muss sagen, alles, was im Herz-Kreislauf zum Beispiel und auch andere Medikamente, das ist ein Verdrängungswettbewerb und deswegen brauchte man auch die Pharmareferenten letztendlich. Also ich würde sagen, der Nutzen für die Ärzte ist schon da, also wenn einer das gut macht, aber letztendlich sind damals, heute ist es wahrscheinlich anders, sind damals unheimlich viele Pharmareferenten auf dem Markt gewesen, wenn man so möchte, die einfach die Verdrängung gemacht haben, ja. Weil einfach so viele gleiche Medikamente auf dem Markt waren. Das war ein bisschen, ich bin dann später, habe ich bei Hebert gearbeitet. Das ist eine Firma, die macht homöopathische Präparate. Da ist der Markt wieder ganz anders. Das ist wieder ein bisschen anders, aber auch da geht es auch um Verdrängung. Das muss man einfach so sehen. Ich hoffe.
Ja, also das hat sich direkt eine Frage. Also Drängung bedeutet, also man hat hier Konkurrenz von eigentlich gleichwertigen Produkten, wo es nur darum geht, irgendwie eins durchzusetzen, oder?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt ja den Generikmarkt, das sind also die Nachahmerpräparate. Bei denen ist es wirklich, also damals, ich kann immer nur von damals reden, bei denen war es wirklich so, die sind gleich, der Preis hat sich um ein paar Cent oder vielleicht auch mal um einen Euro, je nachdem, was für ein Präparat war, unterschieden. Und dann musste der Pharmareferent, so ist es eigentlich, einen guten Kontakt aufbauen und eben dieses Präparat. Deswegen gibt es ja auch die Umsatzlisten, deswegen gibt es auch den RPM, das ist der regionale Pharmamarkt, wo ganz genau gesehen werden kann, was bringt der Pharmareferent, was bringt er nicht. Und also so würde ich jetzt mal sagen, in den homöopathischen Firmen läuft es ein bisschen anders, ein bisschen vielleicht, aber letztendlich jede Firma muss Umsatz machen, das ist einfach so. Und ja, der vielleicht den besten Kontakt aufgebaut hat zum Arzt, der ist halt durchgekommen.
Soll ich weitermachen, Leute? Oder wollt ihr noch was dazu sagen? Also ich wollte tatsächlich dazu sagen, dass also das ist wie ein ganz normaler Vertriebler, kann man eigentlich relativ neutral sehen, so gesehen, hat einfach seine Produkte verkauft oder wollte seine Produkte an den Markt bringen oder ihre Produkte an den Markt bringen. Und dann ist es einfach so über Umsatz gelaufen. Es ist beim Ingenieursbüro, wo ich gearbeitet habe, lange auch nicht anders mit Lampen, mit Steckdosen, ja, etc. Und kann man annehmen als in dem Büro oder als Arzt, oder kann man sagen, okay, brauche ich jetzt auch nicht, ist eine gute Information, bringen immer viele Broschüren mit, läuft ähnlich ab wie in jedem Vertriebsjob, nehme ich jetzt mal an sich, ja. In Ordnung, wenn da kein Druck dahinter wäre, so an sich normal, ja. Manchmal kamen da ja so Skandale raus, aber das war jetzt eher ganz selten, ja, in der Hinsicht.
Ja, da geht es halt um die, also soweit festgehalten, um die Distribution der entsprechenden Produkte auf dem Markt. Absatzmarkt war in dem, also ist natürlich in dem Fall in Apotheken Ärzte, oder? Größtenteils.
Ja.
Mhm. Die man dann auch flächendeckend manchmal angesprochen hat oder irgendwo auf Messen wahrscheinlich oder irgendwie so.
Also ja, genau. Also damals, damals hat man es auf Messen angesprochen, ja. Natürlich eben draußen im Vertrieb. Ja. Die Apotheken, das war alles so ein, ich würde mal sagen, die drei Sachen waren das Wichtigste. Und natürlich hat man auch Mails verschickt und Prospekte verschickt später dann. Aber letztendlich waren die Messen und die Pharmareferenten meiner Ansicht nach halt das Effektivste damals oder auch heute sicher.
Was interessiert denn ich meine, den Arzt am meisten? Was ist dem am wichtigsten und was ist der Apotheker am wichtigsten? Wie überzeugt man die von einem Produkt am besten? Mit welchen Eigenschaften?
Also der Preis, ganz einfach, kann man sagen. Der Preis natürlich auch, wie wirkt das Präparat? Was kann ich zu dem, wo setze ich das Präparat ein? Hat es einen Vorteil zu einem Konkurrenzpräparat, was es tatsächlich auch gibt? Das ist natürlich wichtig. Ansonsten, ja, den Arzt interessiert natürlich auch mal einfach ein lockeres Gespräch ohne Patient, wenn man so möchte. So war es immer. Und wenn man einen guten Kontakt hatte oder hat, dann kann man natürlich das auch ein bisschen einflechten. Ja, das ist ja letztendlich geht's um das Verkaufen, um ein nettes Gespräch zu führen und natürlich auch das Präparat vorzustellen. Das ist natürlich klar. Aber wenn natürlich der 10. Pharmareferent, wie es damals war, kommt mit demselben Präparat, will der Arzt nicht mehr wissen, was ist das für ein Präparat? Das interessiert ihn einfach nicht. Und ist es ja auch, und dann ist man halt angehalten, beziehungsweise macht man das auf eine andere Art, das zu verkaufen. Weil man kann nicht sagen, das Präparat hat diesen und jenen Vorteil, es ist vielleicht 10 Cent billiger als das andere. Ne? Also da geht es dann auf einer anderen Schiene, einfach auf der menschlichen, würde ich mal sagen.
Da hätte ich auch gleich eine Frage. Vom Preis her hat es nicht dann, das zahlt doch aber dann die Krankenkasse. Inwieweit trifft es den Arzt, ob das ein bisschen teurer oder günstiger ist? Eine Frage dazu.
Ja, also der Arzt hat ein Budget auch. Also das kam dann, ich würde mal sagen, so in den 2000er Jahren, glaube ich, dass auch die Ärzte haben ein Budget gehabt. Sie durften halt nur so und so viel ausgeben letztendlich auch, ne, zum Teil. Also mussten sie zum Beispiel, wenn sie irgendwas verschreiben, schon auf den Preis achten. Und deswegen waren die halt irgendwann mal ziemlich preisorientiert, muss man dazu sagen. Und das war natürlich ganz am Anfang oder vorher, wo ich noch gar nicht da gearbeitet habe, da war das eh ein ganz anderes Arbeiten, auch als Pharmareferent. Da ging es überhaupt nicht um Preis. Das kam ja erst später. Damals hat man das beste Medikament genommen und es wurde halt verordnet und gut war es. Das gibt es heute nicht mehr. Also.
Ja, ich hätte da tatsächlich noch was. Und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen spezifischer, aber tatsächlich habe ich das auch gesehen, angeschaut in einer der Dokumentationen, kam das mit, dass der Arzt produktneutrale Fortbildungen machen muss und dass tatsächlich über Pharmareferenten oder über die Pharmaindustrie dann trotzdem in diesen, es gab ja nicht nur produktneutrale, sondern auch normale Fortbildungen von Pharmaunternehmen und wurden aber dann teilweise auch als neutrale Schulungen bezeichnet und trotzdem kamen dann eben jetzt in den letzten Jahren mehrmals diese Skandale hoch, dass die quasi trotzdem ihre Namen untergemogelt haben. Da ist ja viel, die wurden einfach sehr bezuschusst. Ist es ein großes Problem oder hast du in der Hinsicht was mitgekriegt? Kann man dazu was sagen?
Ja, ich meine, wenn eine Fortbildung vonstatten geht, ist es natürlich, macht es eine Firma, die bezahlt alles, das muss man einfach so sehen. Die Ärzte wissen, welche Firma das macht, der Pharmareferent, so war es zumindest, lädt auch ein, also er er lädt die Ärzte ein, die er denkt, die sind halt gut für diese Fortbildung. Und natürlich sollte das neutral sein, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt neutral sein kann, wenn es eine Firma bezahlt. Also ich glaube das nicht.
Andererseits muss man halt auch sagen, und dann kommt Laurin noch mit seiner Frage, es ist ja überall so in der freien Marktwirtschaft, dass sich irgendwo der Markt dann immer mehr von selbst reguliert, spezialisiert. Also da gibt es ja kaum einen Bereich, ja, brauchst gar nicht so lachen hier, Laurin, gibt es ja kaum einen Bereich, der davon, sage ich mal, ausgeschlossen ist. Das in irgendeiner Form transparenter zu schaffen, denke ich, kann ich mir schwierig vorstellen mit den Strukturen, mit den heutigen Strukturen, die da gegeben sind. Insofern da aber keine Zahlungen unter dem Tisch stattfinden, finde ich es jetzt auch gar nicht so unlegitim, ehrlich gesagt.
Ja? Ich eigentlich auch nicht.
Ja. Ja. Laurin?
Ja, da sträuben sich mir die Haare auf. Bei dem Satz, der Markt regelt das selbst. Aber egal, das ist ja auch gar nicht das Thema. Eher mal so eine... Drei Sachen. Eine interessante Anekdote von John Oliver, der ist ja da in den USA angesiedelt. Da wird der Vertrieb auch so von den Pharmareferenten quasi umgesetzt, indem sie teilweise die Ärzte und Ärztinnen zum Lunch einladen. Und zwar teilweise kommen die da jeden Tag und laden die dann immer zum Mittagessen ein. Ich weiß nicht, das wäre eine Frage, ob ihr auch so weit gegangen seid.
Natürlich.
Gut, okay, alles klar.
Nein, man muss es so sehen. Die 80er Jahre waren die Jahre, wo wirklich das Geld in den Pharmafirmen, das wurde einfach so rausgeschmissen mit allem. Also da ist das Essen gehen noch, das würde ich mal sagen, das Kleinste gewesen. Allerdings habe ich nicht in solchen Firmen gearbeitet, weil ich war damals bei der Firma Kütter und die machen pflanzliche Präparate, also keine Präparate, wo du sehr, sehr viel Geld verdienen kannst. Aber zum Beispiel Pfizer, ich weiß nicht, ob man das jetzt überhaupt nennen soll, diese ganzen Firmen. Also es gibt andere Firmen, da wurde wirklich, kann man sich eigentlich nicht so vorstellen, was da alles gelaufen ist. Also das ging wirklich nicht nur um ein Essen. Das wäre jetzt banal. Also da wurden wirklich so Deals gemacht, du gibst mir das und ich verordne das und das und das.
Ja, das ist ja eigentlich wie bei dem Versicherungsskandal. Also eigentlich in jeder Branche ähnlich. Der Versicherungsskandal, wo die dann in anderen Ländern im Osten diese riesen Exzesse und auch ja, Bespaßungs- oder Modellbesuche hatten. Also das wurde dann alles gezahlt von bestimmten Firmen. Man muss jetzt nicht den Ausmaß damit vergleichen, oder dass es so schlimm war, oder war vielleicht doch ähnlich in bestimmten Bereichen. Das finde ich tatsächlich spannend, dass das so läuft, weil ich kann es wieder aus meinem Bereich sagen, im Ingenieursbüro laden auch die Hersteller ein, zum Wochenende mit denen, also der Vertreter, dort bestimmte Leuchtenhersteller dann quasi mit denen feiern zu gehen, die Leute da kennenzulernen, die Produkte kennenzulernen. Und da kennt man sich halt dann, so wie in der Politik mit den Lobbyisten, vermutlich ist es halt einfach so, das ist eine Art Vetterliswirtschaft, kann gut sein in Netzwerken, kann aber auch negativ sich auswirken. Und in der Elektrobranche ist es tatsächlich so, dass oft ganz wenig große Elektrogeräte verbaut werden. Und da kommt dann schon wieder der Punkt rein. Also es sind ein paar wenige Anbieter, die den Großteil des Marktes haben. Ja? Und das ist tatsächlich in der, vermute ich jetzt, oder vom Umsatz her, in der Pharmabranche ähnlich. Und da ist es halt dann wieder ein Problem. Und das sind halt dann auch Menschenleben und keine Elektrogeräte. Ja? Und Versicherung ist auch schon wieder so.
Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, das wollte ich gerade sagen. Es sind Elektrogeräte oder Menschen. Also ich glaube, das ist die große Frage oder der große Unterschied, ja.
Genau, das ist das Thema. Und auch bevor du, weil ich sage auch nur wieder was Kurzes, Laurin, die brennt schon, ich merke schon, die brennt schon die ganze Zeit wieder irgendeine Frage auf den Lippen, aber gleich bist du dran. Ich wollte es auch schon in der Einleitung sagen, einfach ein sehr großes Thema ist, weil es um die Gesundheit, um die eigene körperliche Unversehrtheit hier geht, wo natürlich viele Ängste auch eine Rolle spielen. Und wenn man da einen Skandal hört, ist es natürlich, hat man da irgendwo, glaube ich, würde man die Gefahr größer einschätzen, weil es dann um wirklich möglicherweise Langzeitkonsequenzen meiner eigenen Gesundheit geht, die dann irreversibel sind oder die ich also entsprechend einen großen Schaden habe, wo es wirklich auch ums Leben geht. Ja? Und deswegen denke ich mal, ist es auch so ein sensibles, heikles Thema, ja? was wir heute auch insgesamt erörtern. Gleichwohl, also Laurin, ich weiß, du magst diesen Begriff nicht, der Markt regelt sich von selbst. Ich bin auch nicht der Typ, der jetzt sagt, ja, hey, hier freie Marktwirtschaft, volle Kraft voraus. Man muss die Dinge regulieren. Gleichwohl muss man auch sagen, die größeren Pharmaunternehmen, die jetzt, sage ich mal, auch mehr investieren können, ja, in die Forschung, sind dann natürlich auch die Protagonisten, die möglicherweise in 5 oder 10 Jahren tatsächlich Fortschritte haben. Ich habe eine Kundin bei mir, die hat Multiple Sklerose. Ja. Muss man halt auch erstmal, ich habe das jetzt 1 oder 2 Jahre miterlebt, Entwicklung. Bei ihr, das ist eine Krankheit mit 1000 Gesichtern, sagt man. Das kann sich so oder so entwickeln. Und warum soll man es verhindern, mit einer modernen Technologie etwas gegen diese Krankheit zu bewirken? Mette, Frage an dich. Wenn du Multiple Sklerose hättest, wirst du, wenn ich dich frage, okay, dieses Mittel hilft dir dabei, dass du wahrscheinlich 90 Jahre alt wirst, kannst du nehmen. Es ist halt chemisch hergestellt. Frage 2 wäre, okay, du nimmst es nicht und stirbst vielleicht in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Was würdest du machen?
Naja, ich würde einfach sagen, jeder sollte sich da, oder ich würde mich so informieren, was der Markt alles zu bieten hat, und würde dann das Kosten nutzen, so wie überall, wie bei eigentlich jedem Thema, ob jetzt Impfung oder irgendwelche Krankheiten, würde ich mich informieren lassen. Also ich würde mich informieren und dann entscheiden, Risiko nutzen und dann je nachdem das nehmen, was für mich am sinnvollsten ist. Ja, und ich glaube, das ist eine gute Idee, aber dann eben keine so aggressiven Markttaktiken verwenden, wo dann bestimmte Sachen sich so durchsetzen, andere vielleicht kleinere Medikamente, die dann eben vielleicht auch gut sein könnten, eher vom Markt gedrängt werden. Das ist ja dann in dem Bereich, diese aggressiven Übernahmen sind ja, kamen öfters vor. Und jetzt kommt noch ein spannender Punkt. Das hat Laurin auch vorher gesagt, dass die Preise in Deutschland für die Medikamente nochmal 30-40% über dem Durchschnitt in der Welt sind. Es ist schon besser geworden durch Gesetze. Ich denke, da muss auch noch mehr Regulierung hin oder her. Und das andere ist, dass tatsächlich die Werbekosten, also ungefähr die Hälfte, also circa die Hälfte der Kosten von den Pharmaunternehmen geht nur in die Werbung rein. Und das ist halt so eine Sache, da ist nichts mit Gesundheit gemacht. Was bringt immer dann, wenn ein Unternehmen total gut wird, weil sie so viel Werbung gemacht haben und immer noch mehr Markt gemacht haben und andere kleine innovative Sachen, da kann ich mich ja dann gar nicht richtig informieren. Das kommt ja dazu. Kommen nicht richtig durch. Ja, also ich finde das schon, also da müsste in Sachen Aggressivität mehr Regulierung da sein, dass auch neue Innovationen sich besser durchsetzen können und nicht nur ein paar wenige von Großen, was auch jetzt so gesehen natürlich wieder Fahrt aufnimmt mit den neuen Impfungen und ja, in vielen Bereichen in der Pharmaindustrie. Ja, weiterhin spannend bleibt.
Ja, das ist auf jeden Fall die Systemfrage, und dazu kannst du jetzt natürlich auch nochmal deine Ergänzung geben und deine Fragestellung. Laurin.
Ich dachte, jetzt meinst du die Ulki. Aber es ist natürlich auch interessant, die Ulki nochmal dazu zu hören. Kurz auf dein, sind jetzt viele Sachen gefallen, kurz auf deine Argumentation eingegangen, Moritz, mit MS. Das ist natürlich, also als Autoimmunerkrankung natürlich schon was Heftiges. Ich habe dann dazu gelesen, dass also die Pharmaindustrie für 2022 und folgende Jahren, also da viel in Therapien investiert und Forschung Richtung Therapien mit mRNA. Ne? Aber an sich muss man ja auch sagen, wo findet denn die Forschung statt? Ne? Wo sind denn die klugen Köpfe? Und das wurde ja auch mal schön in der Anstalt dargestellt, auch jetzt Richtung der neuen Impfstoffe, die ja dann gegen Covid-19 wirken sollten. Die sind an der Uni ja, ein Forschungsinstitut und Uni entstanden, da sind die Leute von Steuergeldern finanziert worden, vom Staat. Ja. Groß bezuschusst wie BioNTech und sowas, Startups etc. Und die werden dann von den großen Pharmaindustrien aufgekauft, am besten gerade mit der Fertigstellung von einem Produkt. Und dann verkaufen sie die Medikamente, die Impfstoff zum Beispiel an die Staaten zurück, aber natürlich verteuert. Ja? Also das ist dann ein Geschäftsmodell. Und da fehlt man uns so ein bisschen die Ethik dahinter. Ne? Vor allem auch jetzt Impfstoffe mit dem Patentschutz. Das ist natürlich ein heikles Thema, Patentschutz, aber es kann auch sehr manipulativ wirken und eben diese Preisregulierung verhindern. Das ist nur zu dem Thema jetzt auch Preise noch. Ja, der Meta hat es ja schon gesagt, dass es in Deutschland, im deutschen Sektor wesentlich teurer ist und dass sich da die Politik nicht durchsetzen kann. Das ist sehr traurig. Dazu auch gesagt, dass, was auch wichtig zu wissen ist, dass China, wenn wir mal so als Global, jetzt mal international denken, als Global Player, sehr wichtig geworden ist. Natürlich auch Indien schon vorher, aber China hat immer mehr investiert in sogenannte, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, hier Active Pharmaceutical Ingredients, also quasi APIs. Mhm. Ist das bei euch auch so geläufig gewesen, der Begriff?
Nee.
Also irgendwie Medikamente mit Heilwirkung, habe ich mir dann so aufgeschrieben, dass China also anfangs nicht so hohe Standards hatten und sich deswegen auf dem internationalen Markt noch nicht so durchsetzen konnten. Und die haben dann einfach viel investiert in Standards und können aber in der Produktion, können sie dann 20-30% günstiger vertreiben. Ja? Und sind auch, also die haben auch die ähnlichen Qualitätsstandards. Und das haben wir natürlich auch in einem netten Beitrag, das haben wir jetzt, wenn wir jetzt hier nicht bringen, aber in einem netten Beitrag von einem irgendeinem Vorsitzenden von Lobbyverband, Generika oder sowas, glaube ich, war das, hat es dann auch ein bisschen sich verplappert, dass im Grunde in Deutschland die Medikamente ähnliche, also die gleichen Standards haben wie in China, aber teuer vertrieben werden. Das ist so viel zum Preis. Ne? Das muss nicht sein. Und ich weiß nicht, ob sich da der Markt selber reguliert. Und abschließend würde ich aber noch gerne sagen, dass wir vielleicht zum Schluss, falls sich das auch interessiert, okay, würde ich gerne nochmal über zwei Themen reden. Du hattest mal Homöopathie angesprochen und aber auch, vielleicht ist das damals noch nicht so interessant gewesen, geschlechtsspezifische Medikation oder Medikamente. Das ist ja auch ein ganz interessantes Thema. Geschlechtsspezifische.
Ach so.
Mhm. Ja. Dass halt eigentlich Medikamente eher so in der Herstellung immer so auf den Mann zugeschnitten sind. Ja? Also das werden männliche Mäuse verwendet und es werden dann auch männliche Probanden größtenteils verwendet und so weiter und so fort. Und dabei aber eigentlich Frauen und Mann unterschiedlich funktionieren, wegen Hormonhaushalt etc. pp. Das finde ich ganz interessant. Aber wir können jetzt auch gerne, Moritz, erstmal mit einem anderen Thema weitermachen.
Nee. Das wäre jetzt auch, eigentlich würde mich noch interessieren, da wir auch nur begrenzte Zeit haben, mit Ulki auf diese zwei Themen gerne noch einzugehen, bevor wir dann auch in die ein oder andere Kehrseite der modernen Medizin und der damit verbundenen Industrie nochmal eingehen.
Genau. Also dann vielleicht eine Ulki, du hast ja selber gesagt, dass du eher so pflanzliche Mittel vertrieben hast. War das eher so Naturheilkunde oder war das auch schon teilweise Richtung Homöopathie, was da irgendwie Sondergesetze in Deutschland hat?
Ja, es gibt ja den Unterschied zwischen Arzneimittel und Heil- und Hilfsmittel. Ja, also die einen sind frei verkäuflich in der Apotheke und die anderen eben nicht. Die musst du, da brauchst du ein Rezept dafür. Also im pflanzlichen Bereich, das sind Heil- und Hilfsmittel. Das heißt, sie sind frei verkäuflich, die meisten zumindest. Und jeder kann sich die in der Apotheke eben auch so kaufen, werden von den Heilpraktikern zum Beispiel verordnet. Verordnet heißt aber in dem Fall ein grünes Rezept. Das heißt, der Patient zahlt selber. Ne? Und was soll ich dazu sagen? Also die Arzneimittel in diesen Firmen sind eigentlich verschwindend klein, sind Heil- und Hilfsmittel und ja, und Homöopathie ist natürlich so ein bisschen eine andere, ist auch noch eine Schiene. Also früher war zum Beispiel, wenn man früher zu einem Arzt gegangen ist, wo diese Heil- und Hilfsmittel und vor allen Dingen die pflanzlichen Präparate noch gar nicht so am Markt waren wie heute, dann konnte man vielleicht gerade noch mit pflanzlichen kommen, wo der Arzt sagt hat, ja, das kann ich mir vorstellen. Homöopathie war, ist dann schon ein bisschen schwieriger gewesen. Heutzutage ist es anders, weil Homöopathie ja auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, muss man sagen. Ja. Sag nochmal deine Frage.
Ja, also, nee, mich hätte es einfach interessiert, ja, was du dazu weißt. Also ich weiß ja jetzt einfach mal aus meiner Kindheit heraus, dass, kennst ja meine Mutter, und dass wir als Kinder immer so Globuli bekommen haben, ja, wenn wir irgendwie auf Reisen waren und dann das gegen Übelkeit, ja, wenn man im Auto sitzt, dass man dann immer so, ich weiß nicht gern, welche Globuli das waren, die haben immer andere Namen, dass wir sowas bekommen haben. Und ja, und es ist natürlich so die Frage, ist es jetzt nur der Placebo-Effekt? Ja, der kann ja sehr gut wirken. Wie sehr, ja, ist das ein Hoffnungsbringer oder eher doch nur eine Geldmaschine? Das ist halt für mich so ein schwieriges Thema, Homöopathie, weil natürlich dadurch auch sehr hohe Preise verlangt werden und die Homöopathie irgendwie auch ein eigenes Zulassungsverfahren hat. Also die hat keine wissenschaftliche Nachweispflicht offiziell. Das heißt, und das ist günstiger für die Ärzte, weil sie mehr Geld verdienen können.
Ja, also ich sehe es auch ein bisschen so auf der einen Seite. Also ich habe zum Beispiel nie oder am Anfang eigentlich nicht an Homöopathie geglaubt oder habe das für sinnvoll erhalten und habe auch nicht mit diesen Potenzen und sowas konnte ich eigentlich gar nichts anfangen. Andererseits kann man ja sagen, wer heilt, hilft oder was heilt, hilft. Was jetzt da der Placebo-Effekt daran ist, das weiß man vielleicht nicht, aber ich habe einige, also besonders bei den Homöopathen, habe ich wirklich oft gehört, dass austherapierte Leute hingekommen sind und wurden tatsächlich geheilt. Also das ist für mich dann halt so eine Sache. Ist es der Glaube von denen? Ist es der, was heilt wirklich? Aber letztendlich ist es eigentlich egal. Also wenn der Patient hinkommt und kriegt so ein Medikament und es geht ihm besser, dann muss ich sagen, dann ist es in Ordnung. Mhm. Ja. Man sagt ja auch, selbst beim Arzneimittel, wenn du, da gibt es ja Studien, wo Placebos verabreicht werden und die Leute denken, es ist das Medikament, ja, und sie fühlen sich besser. Das ist manchmal zu 30%. Das finde ich ziemlich hoch. Kommt natürlich immer drauf an, was es für ein Medikament ist. Aber also ich glaube, die Psyche spielt halt eine große Rolle dabei auch. Und deswegen sage ich, mit Homöopathie, da wird sicherlich viel Geld gemacht. Das ist ja auch ein bestimmtes Klientel, was auf Homöopathie steht, muss man auch sehen. Aber ich denke, wenn die sich besser fühlen und ich meine, das wird ja oft auch oft privat bezahlt, dann finde ich das, muss man natürlich sagen, manche können es sich wiederum nicht leisten, das ist wieder das andere Problem, aber dann finde ich, solange es gut tut, finde ich, kann man das verkaufen und muss man es eigentlich auch. Und ich glaube schon, dass das einen Wert dahinter hat. Und auch die Philosophie überhaupt der ganzen Homöopathie letztendlich. Ist ja auch eine andere als ein Arzneimittel.
Hm. Ja, sorry. Ich will nur kurz was anfügen. Du darfst vielleicht, ich will nur sagen, also weil du gesagt hast, Umsatz, also ich habe gelesen, 670 Millionen in Deutschland, ich weiß nicht, 2018 oder irgendwie sowas. Und klar, das Klientel sind vor allem mehr als, ich glaube, die Hälfte sind Bildungsbürger, also genau. Bildungsbürger. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, weil die Wissenschaft ist eine andere Art von Wissenschaft.
Ja. Also Moritz, bitte. Insgesamt 50 ist auch nochmal gerne zur Ergänzung. Also 49,5 Milliarden war der insgesamte Umsatz von Pharmaindustrie und 670 Millionen deutet dementsprechend 1% oder ein bisschen mehr als 1% auch an die Homöopathie dann bezüglich. Oder es ist ungefähr der Wert, also im Verhältnis, also 1/100 von den nicht-homöopathischen. Dementsprechend trotzdem auch ein Markt, muss man dazu sagen. Ne? Fand ich auch ganz interessant, also zur Homöopathie habe ich auch mal einen Beitrag, Fernsehbeitrag dazu gesehen, wo einem Mann irgendwie 1 Million Euro geboten wurde, wenn er beweisen konnte, dass homöopathische Medizin tatsächlich hilft, also mit wissenschaftlichen Fakten. Er hat am Ende die Million nicht bekommen, aber trotzdem gegenüber stehen halt wirklich sehr viele Menschen, die anhand dessen geheilt sind oder also ihre Krankheiten in den Griff bekommen haben. Und habe ich auch eine ähnliche Einstellung. Ich glaube, wir brauchen auch allgemein eine etwas eine andere Einstellung. Jetzt merkt man auch schon in der Generation, ich gehe nicht erst zum Arzt, wenn es zu spät ist, sondern ich schaffe es, erst gar nicht krank zu werden. Das ist ja auch immer mehr so die Einstellung, dass der Körper so fit ist, dass man eigentlich auch gar nicht irgendwie eine Abhängigkeit entstehen lässt gegenüber Substanzen, die man dann wieder braucht, um gesund zu werden. Ja, also das ist eigentlich auch meine Philosophie und auch, denk mal, in der Erziehung her, wahrscheinlich bei deiner Mutter dann, wenn sie die Homöopathie verabreicht hat, glaube ich, ähnlich. Meine Mutter war auch so, also nur wenn du ganz schlimme Kopfschmerzen hast, meine Aspirin nehmen. Also ich war auch immer relativ, es sind immer schon auch in Berührung damit gekommen, auch zum Beispiel mit deinen Großeltern, die immer diesen Blutverdünner Makomar genommen. Die hatten also auch einen Arzt, der ganz viel also pharmazeutische Mittel verschrieben hatte. Die hatten jeden Tag, haben sie irgendeine Pille genommen, in diesem Schieberegler. Also das war natürlich, es kommt immer auf den Arzt an und wie man zu dem Thema dann natürlich auch eingestellt ist. Aber ich glaube, man kann das meiste selber kontrollieren. Nur gibt es halt dann doch auch einen Teil der Gesellschaft, der aus irgendeinem Grund genetischer Autoimmundefekt, Krebs, kann man auch noch nicht so ganz sagen, woher der tatsächlich kommt, der Krebs. Gibt Leute, die leben ganz Leben gesund, entwickeln trotzdem Krebszellen und Karzinome, was auch immer. Finde ich schon, dass da es da absolut legitimiert ist, dass man hier Forschungsgelder hineinsteckt, um so dieses Leiden irgendwo auch einzudämmen. Das wollte ich nur noch mal abschließend auch dazu selber mal konstatieren als meinen kleinen Kommentar dazu auch heute.
Ich weiß nicht, hört man bei mir jetzt viel Hintergrundmusik? Nee?
Nein.
Krass, bei mir ist hinten im Hintergrund so laute Musik. Wahnsinn.
Mette, solange du nicht anfängst zu singen, alles gut.
ich kann. Mette, du wolltest noch was sagen.
Ja, tatsächlich. Also ich könnte jetzt dazu noch sagen, man könnte jetzt natürlich noch Nebenwirkungen von pharmazeutischen Mitteln mit Heilmitteln und Homöopathie vergleichen. Das wäre sicherlich auch nochmal spannend. Chemische und natürliche Natur kann man auch nicht immer abschätzen, weil die Studien teilweise auch oder oft auch viel zu kurz greifen. Mittlerweile ist da auch so ein bisschen mehr das Bewusstsein da, dass die Studien einfach, also viele Studien auch gemacht werden, um dass man halt eben, also fürs Medikament und nicht gegen das Medikament, weil wer ist schon der Geldgeber vom gegen das Medikament? Und trotzdem, vieles greift halt einfach dazu kurz. Trotzdem würde ich jetzt mal tendenziell sagen, dass Medizin auf natürlicher Basis wohl dosiert vielleicht weniger Nebenwirkungen hat, aber da habe ich jetzt leider auch keine Zahlen. Da kann ich jetzt nur spekulieren, aber ich würde es jetzt mal vermuten.
Okay. Ich hätte noch eine Frage, Ulki. So eine persönliche Frage, ob du die beantworten willst, weiß ich jetzt auch nicht. So ein bisschen zwei Sachen. Einerseits, nimmst du selber viel Präparate ein oder eher weniger, weil du eher so ein bisschen Zweifel da siehst oder eben weißt, okay, eigentlich ist es nicht notwendig, so viel Präparate einzunehmen gegen, also wie Aspirin oder sonstige Leute nehmen ja sehr schnell irgendwas ein, wenn sie ein bisschen Schmerzen haben. Sehr viel, also Opioide, korrigiere mich, Opioide, ja. Ist die Opioide, genau. Opiate, ich habe es noch nie auf Englisch gesehen. Sowas zum Beispiel, was ja zu unglaublichen Todeszahlen in Amerika geführt hat, vor allem hier auch. Nehmt auch irgendwie eine Hälfte der Leute, nehmen irgendwie regelmäßig Schmerzmittel. Und also der Erwachsenen, und in den USA sterben wir irgendwie auch jährlich 70.000 oder noch mehr. Da hat der Moritz ja auch noch irgendwas. Aber
man darf Schmerzmittel ja nicht unter einen Kamm scheren, ja.
Aber, ja, ja. Ja. Genau, Opiate. Ulge, wie sieht es bei dir aus? Aus deiner persönlichen Sicht?
Also ich persönlich nehme, wenn es geht, nichts. Also eigentlich nehme ich auch nichts. Aber wenn ich natürlich, zum Beispiel habe ich ziemliche Probleme mit den Zähnen, und wenn ich wieder mal ein Implantat brauche, ja, dann nehme ich natürlich Antibiotika, weil es einfach nicht anders geht. Und dann, wenn ich keins nehme, dann habe ich Schmerzen und es weitet sich aus, die Entzündung. Also nehme ich es. Also ich denke, ich nehme keine Schmerzmittel, wenn ich nicht unbedingt irgendwas brauche. Auch wenn ich Zahnschmerzen habe, nehme ich lange nichts. Wobei man sagt, heutzutage auch, man soll was nehmen, um diesen Schmerz, um dieses Schmerzgedächtnis nicht anzuregen. Ja, und da bin ich mir in letzter Zeit ein bisschen unsicher, was mache ich? Nehme ich es lieber früher oder nehme ich es später? Früher habe ich es immer eigentlich fast gar nicht genommen. Und jetzt denke ich mir immer, ja, mit diesem Schmerzgedächtnis, das ist halt auch so eine Sache, ja. Aber ansonsten, ich versuche möglichst nichts zu nehmen. Wie ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja. Wenn ich die Frage an euch auch stellen darf.
Ja. Also manches kommt mir wahrscheinlich nicht rum, ne? Also so nach einer OP, Achillessehnenriss, also die Schmerzen, bin ich froh, dass ich die nicht direkt danach ertragen musste. Der Lebensgefährte meiner Mutter würde halt sagen, ja nee, also ich hätte das gemacht. Der lässt sich auch nie so lokale Narkosen geben, auch beim Zahnarzt nicht. Der ist da ganz heftig. Oh. Aber ich denke mal, das ist in jedem, wie viel Schmerz er selber ertragen möchte, beziehungsweise inwieweit er vielleicht ein geringeres Übel eintauscht gegen etwaige Nebenwirkungen, wie Madde auch vorhin schon gesagt hat, so Kosten-Nutzen-Effekt, auch Langzeit und so weiter. Da denke ich mal, ja, hat man da auch schon eine ganz gute Intuition mit dem, was ja auch an Fehlern gemacht wurde, so in der Vergangenheit, wo es ja auch unabhängige Studien gibt, dass es jetzt vielleicht nicht so toll ist, ne, wenn man jetzt wirklich tagtäglich eine Aspirin schmeißt oder sonst was. Ne? Also jetzt mal nur als Beispiel.
Ich hätte da tatsächlich, ich würde es genauso machen, und zwar, dass man da einfach ein eigenes Verständnis oder Bewusstsein dafür entwickelt, was jetzt der richtige Weg ist, oder also man spürt seinen Körper, man versteht seinen Körper über die Jahre besser, und dann, also mein Weg war in der Hinsicht immer, also jetzt im letzten Jahrzehnt, gehe ich jetzt, zu welchem Arzt gehe ich, zu welchem Bereich schaue ich mir an, wenn irgendwas war, und nehme ich mir erstmal was irgendwie vielleicht an Mineralstoffe, also irgendwie Heilmittel, oder gehe ich tatsächlich zum Arzt und nehme erstmal irgendwas, ein Arzneimittel. Also ich habe viel besser gelernt, einzuschätzen, was brauche ich jetzt eigentlich? Und ich komme auch schneller ans Ergebnis. Verantwortung für mich selber zu übernehmen, war da die Herausforderung, schaffe ich immer mehr. Und naja, wenn es nicht anders geht, oder wenn ich es kann, dann gehe ich auch selber in den Wald und hole mir mein eigenes Kraut drüben. Also mache ich auch öfters mittlerweile.
Sehr schön, sehr gut. Ja, also Ulki, du hast ja schon angemeldet, dass du so um 8:15 irgendwann die Runde verlässt. Möchtest du noch dabei bleiben? Wie ist es? Oder würdest du an der Stelle einfach nochmal abschließend was sagen wollen? Oder?
Ich würde mal ganz gern abschließend was sagen wollen. Es war sehr nett mit euch, und ich wünsche euch noch eine schöne Stunde. Ne?
Ja, ich denke,
wir werden noch. Ich würde mich tatsächlich jetzt verabschieden.
Also es war wirklich sehr schön, dass wir durch dich da auch nochmal, es hat irgendwie das ganze Runde nochmal einen etwas fachspezifischen Background gegeben und gleichzeitig auch irgendwie die Diskussion angetrieben. Vielen herzlichen Dank.
Danke euch auch.
Ja, danke für die Einblicke.
Danke.
Ciao. Ja,
danke,
ciao.
Danke dir, Ulki. Danke dir.
Danke.
ganz einfach rausgehen. Mach's gut. Ciao. Vor allem, ich befürchte jetzt, dass wir jetzt tatsächlich, dass sie das ernst meinte, dass wir jetzt hier noch eine Stunde reden. Aber ich glaube, dass wir denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht antun wollen.
Ich bin eigentlich auch, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden mit dem, was wir alles gesagt haben. Ich höre jetzt da gar nicht mehr so viel auf meiner Agenda.
Ich finde schon wichtig. Ich finde schon sehr, sehr wichtig.
Okay. Ja. Ja. Das geschlechtsspezifische Medizin, das hatte ich ja eigentlich schon erklärt. Ich meine, das ist eigentlich selbsterklärend, nur es ist ein bisschen traurig, dass da sehr wenig, also es gibt eigentlich nur die Charité in Berlin, die irgendwie auch so mit geschlechtsspezifische Medizin lehrt, was eben fatal ist eigentlich, weil es gibt zum Beispiel, wenn man Medikamente mixt, gibt es halt andere Nebenwirkungen oder heftigere Nebenwirkungen für Frauen zum Beispiel, oder Beta-Blocker haben bei Frauen mehr und stärkere Nebenwirkungen, weil sie langsam in der Leber abgebaut werden und so weiter. Also das ist ein wichtiges Thema. Das ist ja auch global und überhaupt in dieser ganzen Gender-Bewegung oder im Feminismus eigentlich ein wichtiges Thema. Und das wollten wir als Männer hier jetzt mit der Ulki zum Glück mal ergänzt, wieder durch eine Frau, sollten auch nochmal eine Lanze brechen, dass da mehr geforscht wird, mehr investiert und mehr einfach Propaganda im positiven Sinne gemacht wird.
Ja, hat man zum Beispiel bei AstraZeneca gesehen, dass es ja vor allem die Frauen getroffen hatte, ne? Mit dem, also meinst du sowas zum Beispiel, dass da nicht genügend geforscht wurde? Wer könnte die Risikogruppen sein? Und dann hatten ja da die mit den Thrombosen die höchste Gefahr, ne? Venenthrombose, Sinusvenenthrombose war dabei, aber auch die normal, also die alte irgendwo Anfälligkeiten schon im Vorfeld hatten, mit sogar Todesfällen. Das ist natürlich schon. Sowas ist dann irgendwo unverantwortlich und sollte mit deutlich höheren Strafzahlungen direkt bestraft werden. Also ich glaube, du kannst solchen Unternehmen auch nur mit Geldstrafen irgendwie anher. Also oder komplett vom Markt nehmen, vielleicht sogar als noch härtere Strafe, dass wenn die Studie nicht voll zu 100% irgendwie beweist, dass Nebenwirkungen nicht tödlich sind, was ja durchaus immer wieder vorkommt, dass sowas dann einfach den Lizenzentzug bedeuten sollte, weil man ja hiermit genau das Gegenteil von dem bewirkt, was man erreichen möchte.
Ganz kurz ergänzt, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig mit der Argumentation, einfach zu sagen, ja, die Forschung, Medikamente an Frauen ist einfach komplizierter und deswegen teurer, wegen Hormonschwankungen und so weiter. Das ist eine sehr schwache Ausrede und vor allem eigentlich normalerweise so Zulassungen für Medikamente durchschnittlich 13 Jahre an Zeitbedingungen. Ja. Genau, da muss einfach mehr gemacht werden und da muss auch mal die Politik, ich weiß, also das ist klar, man kann sich immer auf die Politik schieben, aber letztendlich ist sie ja dazu da, uns zu vertreten und uns zu schützen und so. Da muss die Politik da mehr einsetzen. Und ich glaube, wir müssen da auch mehr Alarm machen. Also es gibt eigentlich kaum Demos, die für irgend sowas sprechen.
Ja. Ja, gut, jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, sich die meisten Menschen dann trotzdem halt entschlossen haben, wir wollen jetzt vielleicht doch irgendwo der Form dem glauben, was die Wissenschaft sagt, dass wir die Pandemie damit am sinnvollsten bekämpfen können. Wenngleich da natürlich auch Unternehmen drin sind, die schon Strafzahlungen gemacht haben, wie beispielsweise Pfizer von 2,3 Milliarden Euro. Johnson & Johnson musste auch mal 1,4 Milliarden Euro zahlen. Stammt von einem SZ-Interview von einem Mediziner aus 2015, der einfach sagt, das ganze System, Zulassungsbehörden vor allem eingeschlossen, dass die FDA maßgeblich für verantwortlich in den USA ist gescheitert, weil einfach produziert, also die Produktion, die Verwaltung und die Vermarktung sowie die Überwachung da nicht kontrolliert wird und vor allem illegale Vermarktung, Betrug, Irreführung sowie Bestechung hier gang und gäbe sind, was man einfach auch in den Zahlen ablesen kann. Kann ja einfach nicht sein, dass die Studien dann nicht ausreichen, um letztendlich Todesfälle zu vermeiden oder schwere Nebenwirkungen. Ja. Sowas dürfte nicht auf den Markt kommen und es passiert leider immer wieder, weil sich diese milliardenschweren Konzerne das dann eben leisten können, sowas auch mehr zu machen, weil die Umsatzerlöse vorprogrammiert sind durch vor allem Custom Relationship Management auf einer ganz breiten und langen Ebene. Wie beispielsweise bei den Opioiden, das ist ja das beste Beispiel. Und das ist auch ein Thema, wo ich halt sehr emotional bin, weil mein, jemand, den du auch kennst, Laurin aus Holland, ein Kumpel von mir, da einfach, weil er falsch beraten wurde, nun wirklich abhängig ist von diesem Schmerzmittel. nennt sich Oxycodon. Und da gibt es zwei Unternehmen, zwei Pharmaunternehmen. Ich glaube, es gibt dazu einen Film mit Disney Plus. Der heißt, wie heißt der? Ja, leider nicht mehr auf dem Schirm. Ist letztes Jahr rausgekommen, der das anscheinend sehr gut erörtert. Dass hier eben, ja, die Folge ist, dass es halt überdosiert wird, dass es auch dann zu Herzrhythmusstörungen führt, zu anderen, zu mannigfaltigen, teilweise sogar irreversiblen Neben- und Folgeerkrankungen, wo halt auch schon 500.000 Todesopfer laut Statistik in den USA die Folge sind. Also das ist dann das ist Mafia in dem Fall. Wenn man weiß, dass halt da trotzdem immer noch diese Mittel vertrieben werden und über einen langen Zeitraum vertrieben wurden, dann muss man auch mal ganz klar so konstatieren.
Ja, wenn ich dazu noch was sagen darf, was natürlich ganz wichtig ist zu erwähnen, weil wir reden ja eigentlich die ganze Zeit von Medikation und Bekämpfung von irgendwelchen Wirkungen, von Krankheiten, Symptomen etc. Man darf natürlich nicht vergessen, wo liegen die Ursachen. Und ich lerne immer mehr Leute kennen, die hier an irgendwelchen Allergien leiden etc. pp. Autoimmunerkrankungen und so weiter, das nimmt ja alles irgendwie auch zu. Also man hat zwar mehr Fortschritte in der Medikation, aber irgendwie auch die Neurodermitis und solche Krankheiten, die nehmen ja auch zu.
Ja.
Und da müsste man vielleicht dann nochmal mehr an die Wurzel gehen, was sind Stressauslöser in unserer modernen Welt? Warum müssen Menschen so gestresst sein? Was ist mit der Feinstaubbelastung und so weiter und so fort? Also und auch die Naturverbundenheit, das Mette ja auch sehr interessiert, ist auch sehr wichtig und die auch so ein bisschen verloren geht. Mhm. Und da müsste man auch nochmal mehr dran arbeiten. Und ich glaube, das interessiert ja die Pharmaindustrie nicht, dass wir da diese Ursachen mehr angehen, weil damit verlieren sie ihr Profit. Und das ist, das ist so meine persönliche Message an die Leute da draußen. Weil jetzt einfach, wir reden über viele Probleme, aber was können sie denn selber machen? Mhm. Und letztendlich gesund leben von sich aus und auch darüber reden, wie man gesund leben kann, ist, glaube ich, schon so ein Kernschritt in die richtige Richtung, um auch Medikamente zu reduzieren. Mhm. Weil klar, der medizinische Fortschritt, wir reden ja Big Pharma, es gibt ja auch, was weiß ich, so künstliche Hüftgelenke und so weiter, das ist ja alles wunderbar.
Richtig.
Das sollte man jetzt nicht schlecht reden.
Richtig. Ist auch bei behinderten Kindern, die behindert zur Welt kommen. Ne? Also früher war das ein Todesurteil, das Kind war vielleicht nach 2-3 Jahren tot. Inzwischen gibt es halt Behandlungsmethoden, wie man das Kind wirklich sogar sozial integrieren kann mit den richtigen Anwendungen. Also das sind schon Fortschritte in der Hinsicht, die man halt auch gut steuern sollte. Ja. Also es hat wirklich diese zwei Seiten und wir wollen immer alles aus allen Perspektiven beleuchten. Merde, von deiner Seite her noch, du hast gesagt, Agenda vorbei. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was dir heute besonders wichtig ist in deinem Kontext? Als, klarer Verfechter der Naturheilkunde auch. Ne?
Ja, also ich als eher Pharma kritisch oder kritisch hinterleuchtend anschauend, betrachtend, würde ich schon sagen, ihr habt es tatsächlich so gut gesagt, dass mir jetzt, habt mir meine Argumente geklaut, so ungefähr. So gut habt ihr da Kritik geübt. Einfach, gut, habt ihr einfach gut gesagt, ja, die Balance macht's aus, ja, einfach Eigenverantwortung übernehmen für seinen Körper und selber gucken und mal lernen, was einem am besten tut, ja, mehrere Sachen auch mal probieren und am besten die Wurzel von dem Problem suchen und lösen, dann lösen sich viele Symptome auf der Haut von eigener Erfahrung und auch innerlich auf, ja. Das hat mir sehr, sehr oft geholfen, wenn ich den Aufwand betrieben habe, wobei das mit der Arbeit auch nicht immer einfach war zu vereinbaren. Es ist wirklich so, das ist tatsächlich ein Problem. Und deswegen ist auch einer der Gründe, warum viele dann eben öfters gerne mal Schmerztabletten oder Cremen für die Haut nehmen, habe ich auch früher genommen, bis ich dann halt irgendwann mal gesagt, so frustriert war, ich muss angehen, bestimmte Themen. Und dann habe ich immer wieder die Lösung gefunden. Dann war ich total glücklich und heute habe ich viele von diesen Ausschlägen nicht mehr. Ist wunderschön.
Ja, also Eigenverantwortung. Ich muss auch sagen, also du bist da wirklich auch den unbequemen Weg gegangen. Da habe ich auch echt irgendwo Respekt dafür, weil ich da schon gewissen Themen deutlich bequemer noch unterwegs bin. Ne? Dass in dem Fall dann vielleicht der ein oder andere Schadstoff sogar in Kauf genommen wird und da halt auf der anderen Seite wieder mehr Heilmittel rein muss. Vielleicht auch auf nicht ganz natürlicher Basis. Du bist da schon ein gewisser Vorreiter. Das Gedankengut von dir ist ja auch immer mit dabei gewesen hier, schon in seinem Projekt. Und ich habe jetzt ein bisschen Kopfschmerz. Ich muss mir jetzt erstmal, glaube ich, ein Aspirin geben.
Danke, Leute. War echt schön. Mit Bier nachschütten nicht vergessen, damit es auch besser wirkt.
Ja, wichtig, ja. Ein bisschen was Natürliches. Natürliche Hopfen und Malz noch dazu, ja. Dann ist nicht ganz so, dann.
Ja. Ja, und ich würde sagen, in der Hinsicht lernen wir immer wieder voneinander und fragen, was funktioniert bei dem und dem. Ich meine, wir haben dieselben Umgebungen und ähnlich, es kommen immer wieder ähnliche Themen auf und doch wirkt sich manchmal ein bisschen anders aus bei jedem, so die Symptomatik, ja. Genau,
Leute. Das soll auch wirklich jeder wissen, weil ich wurde ja schon öfter mal diffamiert und ja, heißt hier Moritz nachhaltig und so weiter, ne? Und ich bin halt noch hier Kunde der Tabakindustrie seit 25 Tagen nicht mehr. Ne? Nur noch zwangsläufig jetzt noch so als Umstieg wieder leicht die Pharmaindustrie, mich der bedient sozusagen mit Nikotinkaugummis.
Super, aber jeder Tag zählt.
Richtig, richtig. Wollte ich einfach nochmal kundtun. Derjenige, der jetzt da vielleicht auch auf einem ähnlichen Weg ist, kann sich da gerne mit mir mitfreuen.
Ja, ich hab virtuell geklatscht. Und bedanke mich auch an die Runde.
Die erste Runde, die komplett remote war, war ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Wird Zeit, dass wir uns jetzt demnächst auch mal wieder wirklich vor Ort verkloppen können.
Ja, ja, wir konnten es nicht klatschen. Das hat mir schon ein bisschen gefehlt.
Ich und gut, vor allem der Geruch fehlt auch. Also irgendwie, es fehlen so ein paar Komponenten einfach.
Ja, der hopfige Geruch, der ist halt nicht in der Luft. Das ist tatsächlich so.
Sehr gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich Taurin bin, weil ich die ganze Zeit Bier und sowas Kaffee konsumiere, was ich normalerweise in Deutschland ja nicht mache. Aber hier brauche ich die Drogen. Und ich glaube, in der nächsten Folge reden wir dann über, was ist die beste Party-Droge.
Luft und Wasser. Ja.
Luft und Wasser.
Im Übermaß.
Und Liebe, Leute.
Natürlich.
Liebe. Immer, darf ich fehlen. Oh, ich habe euch auch lieb. Also ihr geilen. Oh,